Messia. Amen. Yes, wow. Es ist ein Vorrecht, dass wir uns frei versammeln dürfen. Das ist nicht überall so, oder? Hunger nach einer neuen Dimension in der Beziehung mit dem Heiligen Geist, genau. Ja, das gehen wir jetzt gerade aus. Genau. Habt ihr Hunger heute Morgen? Wie viel Hunger habt ihr? Wo immer in der Kirchengeschichte eine Erweckung geschehen ist, da haben Personen auch neu den Heiligen Geist kennengelernt. Gelernt, auf seine Stimme zu hören. Das ist das Wichtigste, das wir in unserer Zeit brauchen. Vielleicht reden wir nächstes Mal darüber. He? Ganz gewaltig, oder? Und wir müssen dem Geist Gottes diesen Hunger, wir möchten diesen Hunger haben. Und ja, es war Gottes Herzenswunsch, ganz neu und ganz nahe beim Menschen zu wohnen, im Menschen zu wohnen. Und das ist endlich möglich geworden, nachdem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser angenommen hast, dann kommt der Heilige Geist und er wohnt in deinem Herzen. Näher geht es nicht mehr, oder? Wow, und Gott hat ein Verlangen, uns nahe zu sein, viel mehr, als wir das uns vorstellen können. Aber merken wir, was das für ein Vorrecht ist, dass dieser Gott in deiner Herzensstube wohnen und leben möchte. Verstehen wir das? Was für eine Ehre gibt uns Gott dadurch? Wow. Und wieso kommt Gottes Geist in unser Herzen? Er möchte uns salben, dass wir in seiner Kraft, in seiner übernatürlichen Kraft ihm dienen können. Das Beste, die beste Botschaft aller Zeiten, das Evangelium weitergeben können. Deswegen werden wir getauft mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir haben in den letzten paar Sonntagen auch gehört, dass der Geist Gottes in uns Entwicklungshilfe betreibt. Er macht uns schön. Er lässt die Früchte des Geistes wachsen. Freude, Friede, Liebe. Wunderbar. Und heute geht es um das Zusammenleben, Zusammenarbeiten, Zusammensein, um die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist im Alltagsleben, diese Koinonia. Herr, und das ist ein Thema, das ist für mich noch so theoretisch, und bete für uns alle, dass wir dir begegnen, dass wir dich erkennen, dass wir dich nicht vergessen in unserem Alltag, dass wir mit dir kommunizieren, dass wir diese Koinonia ausleben. Wow. Ja, Halleluja. Wow. In der Kirchengeschichte haben wir immer wieder Menschen kennengelernt, die gelernt haben, es gibt eine andere Dimension noch mit dem Heiligen Geist. Viele sind uns vorangegangen, auch in der Bibel natürlich. Und die Voraussetzung dazu ist einfach, dass wir Hunger haben. Wenn du Hunger hast nach Gott, wirst du gestillt werden. Ich gebe euch ein Beispiel, der Norweger Thomas Barrat ist leider ein bisschen vergessen gegangen. Der hatte anfangs des 20. Jahrhunderts gehört, dass Menschen in der Sousa Street vom Heiligen Geist getauft worden waren. Und er hat gesagt, hey, das kann nicht sein. Das lese ich in der Bibel und das will ich haben und ich steige jetzt nicht ins Flugzeug, ich will das da erleben, weil Gott, du bist derselbe. Er hatte Hunger. Und Gott hat ihn heimgesucht in dieser Zeit, wo das etwas ganz Neues war. Und er wurde im Feuer Gottes getauft. Und wisst ihr, was sein Motto war? Vorwärts zum Urchristentum. Ich weiß nicht, ob man sagen sollte, zurück zum Urchristentum oder vorwärts. Das wäre mal zum Besprechen diese Woche in den Lebensgruppen. Was ist mein Lebensmotto? Gewaltig. Und durch seinen anhaltenden Hunger ist dieser Thomas Barrat wirklich zum Pionier der europäischen Pfingstbewegung geworden. Und er ist verantwortlich auch, dass dann Missionare ausgesendet worden sind nach Indien und nach Afrika. Getrieben vom Hunger hat er den Heiligen Geist erlebt. Wunderbar, oder? Wo wir Hunger haben, erleben wir diesen Gott. Und ich möchte mehr von diesem Lebenswasser, das Jesus gesagt hat, Ströme sollen von euch fließen, oder? Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, Doch glaubt mir, es ist super für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer, der Beistand, griechisch Parakletos, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn euch senden. Und dieses griechische Wort Parakletos, welches mit Tröster oft in der deutschen Sprache übersetzt wurde, spricht von einer Person, das müssen wir verstehen, die an die Seite von jemand anderem gerufen wird. Also in biblischen Zeiten wurde einem Angeklagten, der vor dem Gericht erscheinen musste, ein Parakletos zur Seite gestellt, der ihm in seiner Verlegenheit, in seiner Bedürftigkeit beraten und unterstützen sollte. Gerufen. Da sagte man dem Theophilus: Theophilus, du bist berufen, an der Seite von Fritzki zu stehen, der im Moment eine schwierige Aufgabe zu erlösen hat. Verstehen wir? Wow. Und vom Textzusammenhang wird ganz klar deutlich, dass dieser Tröster bzw. Parakletos niemand anders ist als Gott, der Heilige Geist, der Jesus ruft, an deiner Seite zu stehen. Hey, weißt du wir? Genial! Merken wir das Privileg, merken wir das Potenzial, merken wir die Ehre, die Gott uns dabei schenkt. Wow! Und Jesus versprach seinen Jüngern, dass der Geist Gottes kommen und in ihnen wohnen und dass dieser seinen Platz anstelle seiner körperlichen Anwesenheit einnehmen würde. Johannes 14, 18. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Die waren schon in panischer Angst, als Jesus gesagt hat, ich gehe dann von euch. Ich komme zu euch, sagt er. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, einen anderen Tröster oder eben Parakletos geben, dass er bei euch sei. Wie lange? Bis in Ewigkeit. Und dass wir das noch kurz repetieren nochmals, im Griechischen gibt es zwei Wörter für einen anderen Tröster. Da gibt es erstens das griechische Wort heteros, was heißt andersartig. Also wenn du auf dem Tisch ein Mobiltelefon von Samsung hast und eines von Apple, dann sind das zwei verschiedene, oder? Es ist ein anderes, wenn du dieses in der Hand hast, ist das ein anderes. Und dann gibt es aber noch ein zweites griechisches Wort, allos, für einen anderen. Das heißt aber da mehr identisch, genau, haargenau gleich. Ein anderes der gleichen Art. Also wenn du da ein iPhone 7 hast, in der Hand hast, dann ist das ein anderes, oder? Aber es ist ein anderes der genau gleichen Art. Ob du mit dem oder dem telefonierst, ist genau gleich. Es funktioniert genau gleich. Im praktischen Einsatz haben sie keinen Unterschied. Und wenn Jesus davon sprach, dass der Geist Gottes als ein anderer Beistand kommen würde, verwendete er dieses griechische Wort allos und wollte seinen Jüngern sagen, hey Jungs, ich werde euch den Parakletos senden, den Beistand, und der wird kommen und in euch wohnen. Wow! Und dieser ist allos, er ist haargenau tupfergleich wie ich. Gleich powerful, gleich mächtig, gleich herrlich. Und so wie ich unter euch war und euch 3 Jahre lang geliebt habe, wird dieser Geist Gottes in euch wohnen und er wird euch die Liebe, dieselbe Liebe zu spüren geben, weil er alles ist, weil er ist wie ich. So wie ich euch geholfen habe, so wie ich euch beschützt habe im Sturm, in der Not, ist dieser gleiche Beistand mit euch, in eurem Herzen und er wird euch helfen mit der gleichen Kraft. Und so wie Heilung geschehen ist durch meine Hände, habe ich euch diesen Beistand geschickt, der gleich ist wie ich. Und ihr werdet erleben, dass dieselben Dinge geschehen in eurer Gegenwart. Seine Gegenwart wird in genau gleiche Auswirkungen haben wie die meine. Verstehen wir das? Wow! Die Jünger waren am Anfang schon ein bisschen skeptisch, oder? Aber dann wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was haben sie gemacht? Sie sind herausgegangen, sie haben gearbeitet, sie haben gepredigt, sie haben gedient und plötzlich geschahen die genau gleichen Dinge, als wo Jesus da war. Nur eines hat sich verändert. Plötzlich geschahen sie nicht nur dort, wo früher Jesus war, sondern sie geschahen in Samaria, in Jerusalem, in Damaskus, überall. Es gab eine Multiplikation dieser himmlischen Segnungen. Das ist der Heilige Geist, der alles ist wie Jesus, der wohnt in deinem Herzen. Deswegen bist du hochgefährlich. Denn der Heilige Geist ist derselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Amen. Wow. Wir gehen ein bisschen die Grundlagen an. Die Bibel zeigt uns in Apostelgeschichte 3, 3 bis 4 ganz unmissverständlich, dass der Heilige Geist Gott ist. Und deswegen hat er 100% die Eigenschaften Gottes. Hey, der in dir wohnt, hat die Eigenschaften Gottes. Er ist allgegenwärtig, Psalm 139, 7. Er ist allmächtig, er ist allwissend. 1. Korinther 2, 10. Er ist ewig, Hebräer 9, 14. Er spricht an Gottes Stelle, 2. Petrus 1, 20. Und die Bibel schreibt diesem Geist, der in dir wohnt, göttliche Werke zu. Die Schöpfung ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Und in 1. Mose lesen wir, wie der lebensbringende Geist Gottes über den Wasser schwebte. Und sobald Gott sein Wort ausgesprochen hatte, hat der Geist Gottes diese Dinge unmittelbar ins Leben gerufen. Gewaltig, oder? Und dieser Geist lebt in dir, wenn Jesus dein Erlöser ist. Wow! Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesem Geist und seinem Wort Raum geben in unserem Leben, in unseren Gebeten, in unseren Umständen, in unseren Projekten, in dem, was wir tun, dass er brüten kann über all dem, dass wir ihn einladen zu brüten über diese Dinge, damit er göttliche Frucht freisetzen kann. Halleluja. Der Gott, der Geist, der in dir wohnt, ist also Gott ebenbürtig in Macht, in Herrlichkeit und in Majestät. Wow. Checken wir das? Checken wir das wirklich? Oh, der Herzenswunsch Gottes erfüllte sich, so nahe beim Menschen zu leben. Wow. Der Heilige Geist ist auch eine ganz, ganz kräftige, machtvolle Persönlichkeit. Er schwebt eben am Anfang über dem Durcheinander in der Finsternis der Erde. Und dann brachte er eine perfekte, wunderbare, harmonische Schöpfung hervor. Der Geist Gottes gab Mose die Kraft, als Befreier Israels voranzugehen und zu handeln. Er war die Kraft hinter diesem Sturm, der das Meer geteilt hatte. Er war die Energie hinter dem Stein von David, oder? Als er diesen Goliath besiegte, der Geist Gottes ruhte auf Jesus und befähigte ihn zu tun, was wir auch als Verheißung, als Gemeinde empfangen haben, Lukas 4, 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Das darf auch unsere Botschaft sein. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten in Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Der Geist, der in dir wohnt, ist eine mächtige Person. Amen. Wow, pass auf, hey. Pass auf deinen Nachbar auf, hey. Gefährlich, oder? Und gleichzeitig ist er aber auch eine sanfte, eine höchst liebenswerte, eine sensible Person, die uns ähnlich begegnet, wie wir das im Umgang mit den Kindern erleben. Wenn du einem Kind wehtust oder es erschreckst, wird es von dir fernbleiben. Und wenn du ein Kind liebst, oh, dann wird es deine Nähe suchen und begehren. Und der Heilige Geist wird denen nahe bleiben, die ihn lieben, die sich nach ihm ausstrecken. Und so könnte man auch den Vergleich einfach wagen, dass der Geist Gottes wie ein edelmütiger, adeliger Gentleman ist. Er betritt dein Zimmer deines Herzens nicht, bevor du ihn nicht einlädst. Er wird nicht absitzen, wenn du ihn nicht darum bittest. Und er freut sich wie ein kleines Kind, wenn du mit ihm sprichst und wenn du ihn einlädst, wenn du mit ihm kommunizierst. Er wohnt in dir unglaublich nahe. Wow, wow, wow. Und wenn ich von meinem Alltag spreche, von meinem Leben, dann muss ich sagen, dass ich manchmal in dieser ganzen Hetze gar nicht wahrnehme, dass er so nah da ist. Und wie würden wir uns wohl fühlen, wenn wir zugeteilt wären, jemandem zu helfen, aber diese Person würde uns einfach tagelang fast nicht beachten, ignorieren und den ganzen Tag kaum ein Wort mit uns wechseln. Ich glaube, wir würden betrübt sein, oder? Wir würden traurig sein. Und irgendwann würden wir nicht mehr zum Dienst antreten, weil wir sagen, wenn du nicht willst, wenn du kein Interesse beweist, okay, dann gehe ich halt auch ein bisschen auf Distanz. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass der Geist Gottes eine Person ist. Nur mit einer Person können wir Gemeinschaft haben. Es ist eine Person, die Bibel sagt, sie hat einen Willen, einen Verstand, sie hat Gefühle. Und wir möchten das heute nicht mehr biblisch aufarbeiten, das kann ich euch gerne mal machen, wieder im Grundkurs. Aber weil er eine Person ist, kann er betrübt werden, sagt Epheser 4,30. Markus 3,29 spricht davon, dass der Geist Gottes sogar gelästert werden kann. Apostelgeschichte 5,3 warnt uns, dass der Geist Gottes belogen werden kann. Und Paulus schreibt uns in 1. Thessaloniker 5,19, dass wir den Geist Gottes dämpfen können. So im Sinne, wie wir ein Feuer, das brennt, zum Ersticken bringen können. Und in 2. Korinther 13,30 spricht Paulus von eben dieser Gemeinschaft mit dieser Person des Heiligen Geistes. Und er meinte das nicht, dass wir das vorlesen als Schlusssegen in der Kirche, sondern er stellte sich eine reale Beziehung dar, eine handfeste Beziehung, wo es um Reden Gott geht, wo es um Hören Gott, wo es um einen Austausch geht. Dieser Geist, der in uns wohnt, hat ein Verlangen, mit uns Gemeinschaft zu haben, auszutauschen, zu hören, zu reden. Er hat ein großes Verlangen. Und jetzt kommt die Frage, wie groß ist das Verlangen unsererseits? Wie groß ist die Initiative dazu unsererseits? Haben wir denselben Wunsch? Gemeinschaft, Freundschaft, wie drückt sie sich aus? Die wird dann ausgelebt, wenn ich lerne, das zu lieben, was mein Partner liebt. Und das zu hassen, was er hasst. Ich werde Tina nie etwas Scharfes kochen, weil sie das mag sie nicht. Das weiß ich. Wow. Und das geschieht in einer Freundschaftsbeziehung ohne Zwang, ohne Muss. Es geschieht aus Liebe. Ich möchte das lieben, was du liebst. Ich möchte das hassen, was du hast. Und schon der Name sagt, dass der Geist Gottes heilig ist. Und wenn wir mit ihm in echter Gemeinschaft leben, dann haben wir das Verlangen, ihm nahe zu sein, ihn nicht zu betrüben, zum Beispiel durch die Sünde, die ihn schmerzt. Und Jesus ist, Halleluja, unsere Gerechtigkeit. Schreiben wir uns das auf die Fahne. Er ist sogar unsere Heiligkeit. Aber Hebräer 12,4 oder Römer 6,14 beispielsweise rufen uns auch auf, in der Heiligung nachzujagen. Der Heiligung nachzujagen. Verstehen wir das? Diese Gemeinschaft vertiefen. Amos, der Prophet, dieser dieser Züchter von Schafen und von Bäumen, der hat das so schön ausgedrückt, Amos 3,3, mögen auch zwei miteinander wandeln, sie seien denn eins untereinander. Wenn wir mit jemandem laufen möchten, dann müssen wir uns eins machen. Und Gott hat seine Kinder geehrt in der Tatsache, dass Gott unseren Körper zum Tempel seines Heiligen Geistes gemacht hat, dass er in uns wohnen möchte. Wow, oder? Wie hat Johannes den Täufer, diesen Geist Gottes, bildlich gesehen, symbolisch gesehen? Als eine wunderbare Taube, die vom Himmel herabgekommen ist. Und sie ist auf Jesus geblieben, nicht nur einen Besuch gemacht. Und weise Christen gestalten ihr Leben so, dass diese wunderbare Taube nicht aufgescheucht wird, sondern dass es ihr wohl ist. Sie bereiten ihm eine Herzensstube, wo er sich so richtig wohlfühlt. Halleluja. Und wir werden die Kraft und die Gegenwart des Geistes Gottes dann erfahren, wenn wir immer wieder hingehen, uns hinsetzen und sagen, o Heiliger Geist, erzähle mir alles über Jesus. Verkläre mir Jesus, zeig mir, wer der Vater ist. Und wir vertiefen diese Gemeinschaft, wenn wir ihn einladen. Oh, sei mein Freund heute, sei mein Führer, sei mein Tröster. Ich brauche Weisheit heute, sei mein Parakletos, sei mein Berater. Ich lade dich ein. Du sollst das letzte Wort haben, nicht ich. Geist Gottes, ich lese die Bibel. Ich verstehe nicht alles, offenbar sie du mir, denn du hast sie ja schließlich geschrieben, oder? Das heißt es, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Nimm dich meiner Schwachheit an, denn ich weiß oft nicht, wie ich beten soll, oder? Aber der Geist Gottes, der hilft uns zu beten mit unaussprechlichen Seufzen. Geist Gottes, komm, red mit mir. Geist Gottes, bezieh mich ein in der Verwirklichung deiner Absichten und Pläne. Und ich sage dir heute Morgen, Gott hat große Pläne für dein Leben. Amen. Weil er ein großer Gott ist. Und wenn wir diesen heiligen, großen Herr und Gott einladen, mit uns zu leben, dann kann etwas geschehen. Heiliger Geist, du hast gesagt, heute sollen Ströme des lebendigen Wassers von mir fließen in dieser Welt. Herr, das kann ich nicht produzieren, aber komm, fühle mich, dass ich etwas weiterzugeben habe. Verstehen wir? Das heißt Koinonia. Das heißt, mit ihm zusammen zu sein. Heiliger Geist, schleife meine Ecken ab. Lass deine Früchte in mir wachsen. Ich möchte liebevoll sein. Du hast gesagt, die Liebe Gottes ist mein Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. Geist Gottes, mehr von dir, denn ich möchte eine Person sein, die deine Liebe widerspiegelt. Wow. Verstehen wir das? Völlig praktisch, das hat so wenig mit Theorie zu tun. Wer von euch das Buch noch nicht gelesen hat von Benny Hinn, Guten Morgen, Heiliger Geist, ich empfehle es euch, auch wenn vielleicht kulturell und so vielleicht das nicht ganz immer auf unserer Linie ist, aber wow, dieser Mann hat wirklich gelernt und so wunderbar dargestellt, wie er in diese Beziehung, in diese lebendige Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hineingewachsen ist. Und die Inspiration von diesem Benny Hinn, die hat er von Catherine Kuhlmann. Und da gibt es noch ein paar Videos und da gibt es viele Bilder und so. Und es wird aufgerechnet, dass diese Frau 50 Millionen Menschen die Liebe Gottes weitergegeben hat. Wow! 50 Millionen Menschen! Das ist fast so viel wie in Italien leben. Das ist eine unglaubliche Zahl. Aber sie haben ausgerechnet, dass Catherine über viele, viele Jahre durchschnittlich 135 Gottesdienste pro Jahr abgehalten hat. Schaut euch diese Serie an. Spektakuläre Heilungen. Das sind Tumore, augenblicklich sind eingeschrumpft. Da haben Leute ihre Rollstühle zurückgelassen. Wow, Tausende haben Jesus als ihren Erlöser kennengelernt. Und viele haben im Publikum einfach gesessen und es war oft sehr, 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 sehr leise in diesen Versammlungen. Und jemand hat geschrieben, Oft war die Gegenwart des Geistes Gottes so spürbar nahe, dass man fast den Rhythmus der Herzen von Tausenden hören konnte, die im selben Takt schlugen. Wow, verstehen wir das? Es geht nicht darum, diese Frau zu verherrlichen, aber sie ist ein Beispiel dafür, dass wir in eine Intimität mit dem Geist Gottes hineinführen können. Ein Augenzeuge berichtete, der Ort wurde wie elektrisch, wenn sie in den Saal kam. Ein anderer, ich lese euch ein paar Beispiele, um da mit hineinzukommen, sagte, sie war in einem Hotel in Kanada. Ich war selbst da. Die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes war im ganzen Haus. Ging man ins Restaurant, so spürte man sie. Ging man zum Eingang, so sagte man, Gott ist hier. Sie hatte diese unwahrscheinliche Atmosphäre um sich herum. Und als sie einmal in New York City eine Veranstaltung hatte mit Geschäftsleuten, da wollte man sie von der Masse wegbringen, hat sie durch einen Hintereingang oder Ausgang durch die Küche einfach hinausgeschleust in den Lift. Da arbeiten die Köche mit diesen weißen Mützen, oder? Sie wussten nicht mal, dass da eine Versammlung war. Sie wussten nicht, wer Catherine Kuhlmann war. Sie hatten sie vielleicht nicht mal bemerkt. Aber plötzlich lagen sie alle am Boden. Plötzlich war die Herrlichkeit Gottes so gewaltig da und haben Menschen gesegnet und berührt. Und Catherine Kuhlmann ist ein Beispiel dafür, wie man sich als Mensch diesem Geist Gottes bedingungslos ausliefern kann. Catherine hat gesagt, der Geist Gottes ist mein engster, mein persönlichster, mein vertrautester, mein am meisten geliebter Freund. Wow, gewaltig, gewaltig. Und nicht selten schlucht sie in ihren Versammlungen und bat die Versammlung voller Schmerz, die Leute, bitte, bitte, betrübt nicht den Heiligen Geist, denn er ist alles, was ich habe. Und Benny Hinn hat das auch so dargestellt. Er hat das persönlich erlebt und hat gesagt, stellen Sie sich eine Mutter vor, die einen Mörder anfleht, dass er ihr Kind nicht umbringt. In dieser Art betete und flehte sie. Bitte, betrübt diesen Geist Gottes nicht, der mir so wertvoll ist. Ist eindrücklich, oder? Wow. Und Catherine unterstrich in ihren Predigten, dass Christen nicht versuchen sollten, den Heiligen Geist zu benutzen, oder? Hey, Geist Gottes, mach das, tu das, oder? Zu meinen Diensten, Mamma mia. Sie wollte der Audienz immer wieder sagen, hey, ihr seid berufen, mit ihm in eine Gemeinschaft zu stehen. Ihr seid berufen, euch von ihr führen zu lassen. Und seine Kraft, sagte sie, steht unter seiner alleinigen Autorität, nicht unter unserer. Und sie sagte, dass ein Christ in allem gestorben sein muss, wenn er dem Geist Gottes ganz ausgeliefert sein möchte. Und sie hatte sich wirklich ausgeliefert, ganz ausgeliefert, in dieser wunderbaren Gemeinschaft mit dem Geist Gottes zu stehen. Und wenn Paulus in 2. Korinther 13, 13 von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes spricht, dann verwendet er dafür das griechische Wort koinonia, das ich schon erwähnt habe. Und schauen wir mal an, was das bedeutet, gerade wenn es hier darum geht, um die Beziehung mit dem Geist Gottes. Koinonia bedeutet Gegenwart. Gott hat uns geschaffen, dass wir diese herrliche Gegenwart erleben können. Und es gibt für uns Menschen nichts Befriedigendes, als diese Gemeinschaft, diese Gegenwart Gottes erleben zu können. Wow. Das Zweite, was Koinonia bedeutet, es heißt Zusammensein. Zusammensein. Der Geist Gottes möchte Koinonia haben mit dir. Er möchte mit dir zusammen sein. Er möchte nicht deine Leistung. Möchte nicht immer ein Gebetsparcours von dir hören. Er möchte nicht immer, dass du eine Gebetsliste abarbeitest, auch wenn das sehr, sehr inspirativ sein kann. Aber er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte Anteil nehmen an deinem Leben. Er möchte, dass ein befruchtender Austausch da stattfindet. zusammen sein. Wow. Wow. Das ist die Sehnsucht des Herzens Gottes. Natürlich liegt es an uns, diese Entscheidung zu treffen, dieses Zusammensein zu suchen. Sich mitteilen. Koinonia heißt sich mitteilen. Er möchte, dass du dein Herz vor ihm ausschüttest. Und er möchte auch dir sagen, was ihn bedrückt, was ihm Mühe macht. Ein Austausch. Oh Gott, wie denkst du über diese schwierige Situation? Wie fühlst du dich dabei? Koinonia heißt viertens Teilhaberschaft, Beteiligung. Ich flippe hier aus über diesem Studium. Der Geist Gottes, der in dir wohnt, möchte mit dir Teilhaberschaft, er möchte Beteiligung freisetzen. Und zwei Parteien, die Koinonia ausgeben, werden gegenseitig gesegnet durch die Fähigkeiten und die Ressourcen. Denn beide Parteien werfen alles, was sie haben, in den gleichen Topf. Und was geschieht das? Wenn du das bisschen, die zwei Fische und die paar Brote in den Topf wirfst, und der Geist Gottes, der wirft das in den Topf, was geschieht daraus? Mama mia! Da geschieht das daraus, was Jesus sagt. Es werden Ströme von lebendigen Wassers von euch fließen durch den Geist Gottes. Verstehen wir das? Teilhaberschaft. Berufen, Teilhaber zu sein von der Kraft, von der Schönheit, von der Herrlichkeit Gottes. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist ein Geben, aber auch ein Nehmen. Und Gott gibt uns viel, 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 viel mehr. Fünftens, Kameradschaft spricht vom einander schätzen, vom einander wertachten, vom ganz herzlichen Miteinander, vom Verbundensein in einem gemeinsamen Auftrag. Koinonia bedeutet sechstens Vertrautheit. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wow! Ausgegossen, Heiligen Geist. Du, wenn Gott gibt und ausgießt, dann ist er immer großzügig und nicht so knauserig wie ich. Amen! Oh, Halleluja. Und deswegen betet Paulus, oh, ich habe ein Wunsch für euch, Epheser, dass Gott euch eure Herzensaugen öffnet. Öffnet, dass ihr erkennt, wie groß Gott ist, dass ihr erkennt, was ihr für eine Hoffnung der Berufung hat. Wir können ganz vertraut sein mit Gott, weil der Geist Gottes uns aufschließt, wer der Vater ist und wer der Sohn ist. Und jetzt der Punkt, Freundschaft. Koinonia heißt Freundschaft. Und Gottes Geist sehnt sich noch viel mehr danach, mit dir Freundschaft zu pflegen, als wir diesen Herzenswunsch vielleicht uns in uns tragen können. Und das Wort Koinonia, Gemeinschaft, enthält schließlich der Gedanke, zu einer Einheit zusammenzuwachsen. Noch einmal. Wir sterbliche Menschen und dieser heilige Gott, dieser allmächtige Gott, dieser liebensübersprudende Gott möchte, dass du mit ihm in eine Einheit kommst. Wow! Wie sagen die Walliser? Mir kommen die Griemen oder so irgendwie. Mamma mia! Herr, wir haben dieses Verlangen heute Morgen. Herr, von der Theorie, Herr, in die Praxis zu kommen, Herr. Wir wissen vieles von dem. Herr, vergib uns, wo wir dich vergessen, Herr. Vergib uns, wo wir oft irgendwie diese Gemeinschaft, dass die untergeht, Herr. Hilf, dass wir lernen, in dieser Koinonia zu leben mit dir, Herr. Hilf mir, dass wir diese Gemeinschaft hineinwachsen, Herr. Herr, wo es nicht um Leistung geht, wo es um einen Austausch geht, wo es darum geht, dass dein Herzenswunsch erfüllt ist, dass wir mit dir rein sind, mit dir vereint sind, mit dir zusammenwirken können, mit dir zusammenleben können, Herr. Oh, mögest du dich offenbaren können mit deiner ganzen Herrlichkeit in unserem Leben, in unseren Gottesdiensten, in unseren Lebensgruppen, Herr. Danke für den, der du bist, Herr. Herr, wir preisen deinen Namen. Ich habe wirklich diesen Hunger, Herr, das zu erleben. Und ich denke, wir alle, Herr. Oh, wir strecken uns heute Morgen neu. Danke, dass du so wunderbar bist, Herr. Halleluja. Amen. Wow, wir singen noch ein Lied oder vielleicht danach zwei und nun stehen nochmals in diesem Verlangen vor Gott und sagen, Herr, ich möchte mehr von dir, ich möchte mehr Harmonie, ich möchte mehr mit dir eins werden. Alle Menschen um mich herum sollen deine Herrlichkeit in mir einfach sehen. Amen.